Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Briefen an die Philippa und Kolosser und entdecken Christus als den, der Himmel und Erde vereint. Anhand von Paulus' Wirken sehen wir, wie Glaube, Hoffnung und Auftrag die Gemeinde damals wie heute prägen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Freunde Bunghofens, ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu unserem Sabbatschulgespräch. Wir werden uns heute den Schlussteil von Philipper Kapitel 3 und das Kapitel 4, ein paar ausgewählte Abschnitte, anschauen. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich unsere Runde kurz vorstellen. Esther und Heinz und Wilhelm und ich, wir sitzen da und werden über das Wort Gottes gemeinsam nachdenken. Ich lade euch ein, dass wir noch am Anfang miteinander beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass diese Textabschnitte, die wir heute lesen werden, unser Herz erreichen, unseren Verstand erreichen und uns dazu ermutigen, als Christen zu leben. Herr Jesus, ich möchte dich um deinen Heiligen Geist bitten und ich möchte dich auch um ein gutes Gespräch bitten und dir dafür auch danken. Amen.
Amen.
So, meine Lieben, ich möchte euch bitten, Philipper 3, die Verse 17 bis 19 mit mir aufzuschlagen. Und wir wollen das einfach einmal durchlesen und uns dann ein paar Gedanken dazu machen. Liebe Esther, darf ich dich bitten? Kapitel 3, 17 bis 19.
Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt.
Paulus beschreibt ja da positive und auch negative Vorbilder. Wie versucht er das hier zu beschreiben? Wie sind so seine Hinweise auf gute und schlechte Vorbilder zu verstehen? Was sagt er hier?
Naja, er beschreibt eigentlich da in diesem Abschnitt mehr die schlechten Vorbilder als die guten.
Mhm. Wie zeichnen sich diese unterschiedlichen Arten von Vorbildern, negative und positive, aus?
Ja, das schließt sich aus nur einem Satz, nicht? Also, gibt sich selbst als Vorbild und die, die auch einen solchen Lebenswandel haben, und die sind dann das Vorbild für den Rest der Gemeinde. Er sagt nicht mehr drüber. Also so halt wie die Apostel, das ist das eine Vorbild. Und das andere, das sind die Feinde des Kreuzes Christi. Die geben ein anderes Vorbild.
Also du sprichst auch ein bisschen diesen Lebenswandel an, um den geht's hier offensichtlich.
Naja,
auch.
Welchen der Bauch ihr Gott ist und so weiter, irdisch gesinnt sein, also das hängt sicher mit dem Lebenswandel zusammen.
Mhm. Und auch ihre Haltung zu sich selbst, also sie rühmen sich ihrer Schande, also dieses selbstüberschätzende, ich bin am guten Weg, das passt so, das ist ein offensichtliches Merkmal von eventuell hinterfragwürdigen Vorbildern.
So eine gewisse Arroganz, die da mitschwingt. Ja.
Ich frage mich, wie sehr er sich auf die vorigen Verse bezieht, weil Paulus ja von sich selbst redet, wie er auf den Siegespreis schielt und wie er dem nachjagt. Also er redet die ganze Zeit in Ich-Form und dann sagt er, folgt mir oder ahmt mich nach. Also vielleicht bezieht er sich auch darauf und daher haben wir dann eine Beschreibung des Positivvorbilds.
Mhm. Also schauen wir uns da vielleicht diesen Beginn von Vers 17 noch einmal an. Bei mir steht in der Elberfelder, seid miteinander meine Nachahmer. Also das ist ja schon mutig, was er hier sagt. Ich würde mich also nicht trauen, mich da vor die Gemeinde zu stellen und zu sagen, liebe Geschwister, macht es alles so, wie ich es mache. Aber im Grunde sagt Paulus das hier. In der neuen Luther 2017 ist der Text ein bisschen anders übersetzt. Da steht, dass wir eigentlich Gott zum Vorbild nehmen sollen. Das sagt Paulus auch anderswo in Epheser 5, Vers 1. Aber ich glaube, hier ist es tatsächlich so gemeint, wie es hier bei uns in den Bibeln steht, dass wir Paulus zum Vorbild nehmen sollen.
Ich gebe dir 1. Korinther 11, da sagt er, seid meine Nachfolger, gleich wie auch Christi. Also er hat keine Scheu, sich selbst als Vorbild darzustellen, weiß aber auch, wir müssen alle Christus nachfolgen im Grunde genommen.
Vor allem, wenn man es mit den vorigen Versen in Verbindung bringt, ist ja das, was er bei sich ihnen als Vorbild zeigt, dass er auf das Ziel, auf den Siegespreis hinjagt sozusagen. Also das ist jetzt keine Errungenschaft oder eine Eigenschaft von ihm oder irgendwas, was er toll macht, sondern er sagt im Prinzip, so wie ich danach strebe, das zu erreichen und Gott quasi zu fassen für mich, ahmt das nach. Das ist für mich jetzt keine überhebliche oder irgendwie
das
sich selbst
das
herausstellende.
Gegenteil von den arroganten, falschen Vorbildern.
Genau.
Ja. Im Vers 12 sagt er sogar, nicht, dass ich es schon ergriffen habe, dass ich schon irgendwie vollkommen bin. Ich bin auch noch auf dem Weg, ich jage dem Ziel nach. Ja. Und das, glaube ich, sagt er, sollten wir uns oder könnten wir uns dann auch zum Vorbild nehmen. Natürlich ist Jesus auch unser Vorbild, das ist ja überhaupt keine Frage. Im Kapitel 2 hat er gesagt, schaut euch Jesus und seine Demut an und seid genauso gesinnt, wie es auch Jesus war. Also es ist klar, Jesus zum Vorbild zu nehmen, das kann nie falsch sein, aber hier auch Paulus zum Vorbild nehmen. Welchen Vorteil haben wir, wenn wir irgendeinem Vorbild versuchen nachzueifern? Was bringt uns das? Warum gibt es überhaupt Vorbilder sozusagen?
Ja, ist das der menschlichen Natur nicht angeboren? Es gibt immer irgendein Vorbild, nach dem man sich ausrichtet. Das heißt, da braucht man ja nur reinschauen in die Gesellschaft. Alle schauen, was macht der, was macht die? Da wird sehr viel herummanipuliert auch. Und da gibt es viele Vorbilder, denen die Menschen folgen. Und da wäre also einfach nur die Überlegung, überlegt euch doch, wen ihr euch zum Vorbild nehmt. Und das wäre dann in diesem Fall eben, gläubige Menschen sind unser Vorbild. Nicht? Gott ist unser Vorbild, Jesus ist unser Vorbild.
Also wir sagen schnell, ja, kleine Kinder nehmen sich die Eltern zum Vorbild. Und ich habe einmal gelesen, nicht kleine Kinder, wenn sie noch krabbeln, nehmen sich dann die Erwachsenen zum Vorbild und wollen dann auch aufrecht gehen können und lernen so an ihrem Vorbild Erwachsenen. Wie ist das mit uns eigentlich? Wir sind ja schon Erwachsene. Brauchen wir noch Vorbilder? Bringen die uns auch irgendetwas? Was können wir von so einem Vorbild im positiven Sinn, so wie eben von einem Paulus lernen?
Ich glaube, dass Vorbilder immer existieren. Die Frage ist immer, für was, also für welches Vorbild entscheide ich mich? Es gibt immer Menschen, die einen faszinieren oder die einen beeindrucken. Und die Frage ist immer, richte ich mich dann selbst nach dem aus oder nicht? Es war mal vor längerer Zeit schon in einer Lektion die Frage, hat man auch jüngere Menschen zum Vorbild manchmal? Also gerade jetzt wir so als Erwachsene, gibt's das, ja, dass man jüngere Menschen als man selbst, die weniger Lebenserfahrung haben, vielleicht auch zum Vorbild nimmt? Das war für mich eine sehr interessante Frage. Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht.
Bist du zu Schlussfolgerungen gekommen?
Ja, ich bin für mich zur Schlussfolgerung gekommen, ja. Also es gibt Menschen, die faszinieren, obwohl sie vielleicht am Anfang des Lebens stehen oder Kinder, die Eigenschaften haben, wo wir sagen, ja, das möchte ich eigentlich wieder erreichen.
Mich hat unlängst ein Bekannter gefragt, wie es meinen Kindern geht und so. Der hat sie von früher gekannt, hat sie aber schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ne? Dann habe ich erzählt, wie sportlich die sind und dann habe ich mir auch gedacht, ja, also meine Kinder im Sport betreiben, da sind sie mir tatsächlich ein Vorbild. Ich schaff's nicht mehr ganz so wie sie, aber sie sind vorbildlich in dieser Frage, in diesem Punkt.
Ja, ich meine, in dem Fall haben sie vielleicht auch durch ihr Alter leichtere Voraussetzungen als du.
Ja, das stimmt.
In manchen Dingen würde man erwarten, okay, die Jüngeren können uns nicht so viel geben, weil wir ja schon weiter und reifer sind. Aber ich kann von mir erzählen, dass ich in den letzten Monaten ermutigt wurde durch die Gebete meines vierjährigen Sohnes, der mit einer Gewissheit betet und nicht nur mit einer Gewissheit, sondern mit einer Selbstverständlichkeit für alles betet, wo immer er gerade ein Problem hat. Und das hat mir persönlich sehr geholfen.
Ich habe mir gedacht, auch so, wenn jemand im Gottesdienst so eine persönliche Erfahrung erzählt, dann hat das für mich manchmal auch so eine Art Vorbildwirkung. Vielleicht kann ich nicht die gleiche Erfahrung 100% 1:1 übernehmen und für mich in meinem Leben erwarten, dass sie so kommt oder passiert. Aber sie kann mich trotzdem ermutigen, was weiß ich, Zeugnis abzulegen und dann positive Reaktionen zu hören oder zu erleben. Das kann also wirklich Vorbildwirkung haben. Wenn ich jetzt sage, wir als Erwachsene, wir werden ja auch beobachtet von unseren Kindern, von anderen Kindern, von jungen Leuten, dann haben wir doch auch eine gewisse Verantwortung. Wenn Paulus da sagt, seid meine Nachahmer, dann fühlt er wahrscheinlich auch seine Verantwortung und er hat sie wahrscheinlich viel besser noch erfüllt als wir. Wir werden beobachtet. Was macht das mit euch, wenn ihr jetzt dran denkt? Das, was ich tue, nimmt sich jemand vielleicht zum Vorbild. Und wenn ich was nicht hundertprozentig gut und richtig mache, was weiß ich, beim Fußgängerübergang, obwohl die Ampel schon auf Rot ist, noch schnell drüber rennen, nicht? Also, was macht das mit anderen, wenn ich hier ein schlechtes Vorbild abgebe?
Da schaut man sich dann kurz um beim Fußgängerübergang, ob eh keine Kinder da sind und dann läuft man schnell oder
wenn
nicht.
Wenn Kinder da sind,
läuft man nicht, ja, weil man ja Vorbild ist. Also das ist für mich schon immer so eine Frage. Ist Vorbild sein auch dann was wert, wenn ich es mache, um Vorbild zu sein? Versteht ihr meinen
wenn
Punkt?
Wenn ich mich bemühen muss, Vorbild zu sein.
Ja, und wenn ich es mache, weil ich weiß, jetzt schauen alle auf mich, ist das dann nicht merkbar für andere Menschen, dass ich es nur aus diesem Grund mache. Also für mich ist es schon manchmal, wenn ich Dinge mache, eben auch meine Kinder, wenn ich weiß, die beobachten mich und manchmal denke ich mir, jetzt sollte ich das oder das so machen, weil mir meine Kinder ja jetzt zusehen. Und ich habe da schon immer wieder wirklich eigentlich die Gewissheit, dass es eigentlich nicht der richtige Ansatz ist, weil die werden das spüren, dass ich ihnen nur jetzt ein Vorbild bin.
So, Kinder durchschauen also, und schnell.
Genau. Also die Frage ist, bin ich authentisch ein Vorbild? Bin ich und das ist vorbildhaft? Das ist, glaube ich, weiß ich nicht.
Sicher eine Frage, über die wir dann noch ein bisschen persönlich für uns nachdenken können und sollen.
Naja, in Bezug auf, es geht ja nicht um die Qualität des Vorbildseins. So, ich werde belohnt für die Art von Qualität, die ich als Vorbild aufweise. Sondern es geht darum, dass das Vorbild nachgeahmt wird. Also, das natürlich greifbar ist. Weißt du, ich meine, so, das macht er jetzt ja nur, weil
er muss.
Das ist nicht gut, da sind wir uns alle einig. Aber im Innersten eines Menschen ist vielleicht manches Vorbildsein trotzdem gut, selbst wenn er momentan vielleicht seine Phasen hat, vielleicht mit etwas ringt, vielleicht mit etwas hadert, aber trotzdem bei Prinzipien bleibt, von denen er weiß, dass sie gut sind. Jetzt ist doch oft so, die Enttäuschungen, die wir hinnehmen müssen im Leben, die gefährden ja auch unsere Prinzipien. Das müssen wir ja zugeben. Das heißt, wenn man so richtig an die Wand geschlagen wird im Leben, dann kann es auch sein, und das passiert ja leider nur allzu oft, dass man seine Glaubensprinzipien in Frage stellt. Nicht, weil man jetzt das große, jetzt fällt mir auf, ich habe das da falsch geglaubt oder so. Das ist nicht mal so. Aber man hat einfach die Motivation nicht mehr. Dass man denkt, wozu das alles, wenn das Ende so ausschaut? Ich sag das jetzt einfach mal so. Nicht? Also da hat mich großen Respekt, wenn dann jemand sagt, na, ich glaube, das ist eine Anfechtung. Ich glaube, der Teufel spielt mit mir. Ich glaube, ich werde gerade geprüft. Ich möchte aber Gott treu sein, auch wenn ich mich jetzt nicht danach fühle. Und davor, glaube ich, sollten wir Respekt haben. Das ist etwas, was gut ist, auch für die ganzen Leute, die vielleicht von all meinen inneren Kämpfen keine Ahnung haben. Nicht?
Was du jetzt sagst, ist glaube ich, dass wenn du zwar kämpfst mit einer Situation, aber vielleicht auch sogar, weil dir Leute zuschauen, dann trotzdem dich für das Bessere entscheidest. Ja. Aber es ist, glaube ich, trotzdem eine ehrliche Entscheidung von dir, auch wenn du vielleicht jetzt ohne Vorbild zu sein,
wenn du das nicht,
das
durch den
nicht
Sinn
machen
kommt.
Würdest, ja, vielleicht.
Genau,
ja.
Genau,
ja.
Genau,
aber
genau.
Das, glaube ich, ist schon dieses echte Vorbild. Ich glaube aber, dass wenn jemand immer wieder Vorbild ist, aber das eigentlich innerlich nicht so
mitträgt,
dahinter steht,
ja,
dann wird's hohl einfach.
Wird's
vielleicht
hohl,
auch,
ja,
mit,
ja,
der Zeit.
Ganz sicher.
Vielleicht,
ja,
auch mit der Zeit. Vielleicht kann das der Anfang sein, eine Krise, und dann sagt man, na, ich bin Vorbild. Aber wenn diese Verbindung dann nicht echt, mhm, ist oder mein Suchen nicht echt ist, dann wird's irgendwann, glaube ich, so, dass das Kartenhaus irgendwann zusammenfällt, entweder, mhm, für mich oder für die anderen. Aber im ersten Impuls gebe ich da recht, kann manchmal auch das Vorbild sein, mithelfen, quasi am Ball zu bleiben.
Mhm, und eine Krise mit zu überwinden.
Ja.
Mir fällt das bei Jesus noch stärker auf als bei Paulus. Bei Paulus hat sie wirklich das Gefühl, das ist ein charakterlicher Monolith. Der steht da, boah, da können die Wellen anbranden. Bei Jesus kommt das noch stärker raus, dass er auch als Mensch manchmal entmutigt ist. Nicht? Wo er dann einfach, das heißt nicht, dass er nicht, natürlich bleibt er treu, aber er bleibt halt aus Prinzip treu, nicht weil es die Leute ihm leicht machen. Nicht? Also Jesus
gerade am Garten Gethsemane, ja, also, wenn der Kelch an mir vorübergehen könnte, dann wäre ich froh, wenn das tatsächlich passiert.
Sagt,
und dann kommt er zu,
ja,
den Jüngern und die schlafen.
Und
dann sagt er,
an einer
konntet
Stelle,
ihr nicht eine Stunde,
genau,
mit mir wachen?
Ganz genau. Oder diese Stelle, wo er sagt, wie lange soll ich euch noch tragen?
Mhm.
Das ist doch auch eine Stelle, die tut mir jedes Mal weh, wenn ich sie lese. Da kommt Jesus, hat das alles und dann sagt er, wie lange soll ich das noch ertragen? Das ist schon hart. Und ich glaube, dass solche Dinge in der Bibel deshalb stehen, damit, wenn wir an solche Punkte kommen, auch nicht den Mut verlieren. Dass, mhm, wir verstehen, dass Menschen, in dem Fall sogar der Sohn Gottes, der ganz hart unter Beschuss war, der hat vielleicht auch solche Entmutigungsphasen gehabt und hat aber trotzdem gesagt, und ich bleibe bei dem, was meinem Vater sozusagen eigen ist. Und darum denke ich, dass der Paulus hier sich selbst reinbringt auch und sagt, schaut Leute, ich mache das so, die Leute, die mit mir zusammen sind, machen das so. Wir gläubig sind, wie sagt er da, die mit uns vollkommen sind, 3,15, die lasst auch so gesinnt sein und so weiter. Und Gott soll uns das offenbaren. Das ist schon, das will ich achten.
Ja.
Und ich freue mich über einen Menschen, der mit all seinen Problemen auf solch eine Weise fertig werden kann. Das ist schon großartig. Da ist Gottes Kraft dahinter.
Und da beeindruckt Paulus mich, ja, dann schlussendlich.
Das tut er auf, ja, alle Fälle.
Ich schlage vor, dass wir Kapitel 3, die Verse 20 und 21 lesen.
Mhm.
Lieber Heinz, darf ich dich da bitten? Das sind übrigens Texte, zwei Verse, die mich immer besonders beeindrucken. Ich weiß nicht warum, aber die haben irgendwie besondere Faszination auf mich.
Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilands Jesu Christi, unseres Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leib, nach der Wirkung, mit der er kann, auch alle Dinge sich untertänig machen.
Also Paulus spricht hier auch von der Auferstehung, auch von der Auferstehung Jesu und sagt, irgendwann bei der Wiederkunft werden wir in diesen Leib der Herrlichkeit verwandelt werden, so wie Jesus ihn nach der Auferstehung hatte. Meine Frage an euch ist jetzt, ja, wie hat denn dieser Auferstehungsleib Jesu ausgesehen? Welche Merkmale hatte der? Welche Eigenschaften hatte der? Was wissen wir da von den Evangelien und von Paulus, der uns ja im 1. Korinther 15 und so weiter auch einiges darüber sagt? Wie schaut so ein Auferstehungsleib Jesu aus?
Ja, unverweslich, oder?
Unverweslich, ja.
Ja, also dort sagt er verweslich, unverweslich, hier sagt er nichtig und verklärt, aber, mhm, das meint dieselben Zustände.
Das ist nicht wahrscheinlich das Gleiche gemeint, ja. Denkt einmal an die Berichte in den Evangelien, wo Jesus dann immer wieder mal seinen Jüngern auch erscheint. Was haben wir da so an kleinen Hinweisen, wie der Auferstehungsleib Jesu ausgesehen hat?
Ja, vielleicht willst du auf die Begegnung mit Thomas hinaus.
Zum Beispiel, ja.
Der ja Jesus angefasst hat. Also man, mhm, könnte jetzt meinen, Jesus wäre danach als Geist sozusagen.
Kein Gespenst, kein, ja, Geist,
genau.
Er hat wirklich Fleisch und Blut sozusagen.
Körper, genau, richtig.
Aber er erscheint, also er kann durch Wände gehen.
Also er ist nicht mehr an die drei Dimensionen gebunden, so wie wir das sind. Ja.
Aber war er das vorher? Haben wir nicht auch Situationen, wo Jesus plötzlich erscheint und dann wieder geht? Es steht vielleicht nicht direkt so da.
Ich glaube, also vor seinem Tod, in seinem Erdenleben, glaube ich, dass
er
vielleicht nicht gesehen wurde immer von Menschen, wenn er gekommen und gegangen ist. Aber ich glaube schon, dass er dann nur menschliche Möglichkeiten hatte.
Ja, die physische Begrenzung war sicher da und die ist nach der Auferstehung nicht mehr da.
Offensichtlich nicht mehr.
Er konnte ja nicht fliegen. Mhm. Das ist ja bei der Versuchung zum Beispiel. Da ist ja das... stürzt, also
der Teufel bringt ihn auf die
Knie. Er kommt in Lebensgefahr quasi durch Höhe. Und wenn er da jetzt diesen super Körper in moderner Sprache gehabt hätte, dann...
Aber das hört sich jetzt so an, als wäre in den Evangelien vorher nichts Übernatürliches passiert. Natürlich passiert schon, aus der Kraft des Vaters, die ihm als Mensch gegeben ist, wie sie vielleicht auch uns zur Verfügung steht. Aber das kann natürlich auch nach der Auferstehung der Fall sein. Mhm. Dass das auch nicht aus... Also es auch aus der Kraft des Vaters kommt.
Aber ich denke an die Geschichte, wo die Jünger oben im Obergemach zusammensitzen und da steht dann, die Türen und Fenster sind verschlossen und plötzlich steht Jesus in ihrer Mitte. Mhm. Das sehe ich so im Verlauf seines Lebens vor der Auferstehung nicht.
Dann läuft er übers Wasser und sie halten ihn für ein Gespenst.
Ja, das stimmt. Das ist auch eine spannende Geschichte. Das stimmt. Ja.
Aber also vielleicht ist das auch wirklich, du hast es jetzt kombiniert, vielleicht ist das auch, macht man das so? Also für mich war das dann immer die Kraft Gottes, weil die Kraft Gottes hat es ja auch dem Petrus dann ermöglicht. Das war ja auch nicht Petrus eigene Kraft. Mhm. Das Es war die gleiche Kraft.
Es sind übernatürliche Dinge, die dann natürlich während des Lebens schon spürbar oder sehbar oder beobachtbar waren. Ja.
Wir versuchen das immer zu schubladisieren, nicht? Wir wollen sagen, was ist jetzt mit Jesus? Wie macht er das? Und dann kommen wir drauf und sagen, er macht es ja nicht selber, sondern er macht es aus der Kraft Gottes. Ellen White spielt uns hier einen Streich. Sie sagt an einigen Stellen, da leuchtete die Göttlichkeit aus ihm heraus. Ja, was mache ich denn damit? Ich schlage vor, wir können das Rätsel nicht ganz lösen. Das ist was ganz Eigenes da mit Jesus. Und manchmal können wir es so erklären mit, er macht es mit einer Macht, die auch uns zur Verfügung stünde, würden wir sie in Anspruch nehmen können und dürfen. Aber manchmal macht er Sachen, die können wir offensichtlich nicht.
Und Entschuldigung, eine Sache möchte ich aber trotzdem noch irgendwie beanspruchen für diese These, dass es einen Unterschied zwischen vorher und nachher gab. Der vorige Körper ist ja gestorben.
Ja.
Ja, durch so wie ein Mensch. Ja, also der ist ja auch wirklich gestorben. Und ich glaube nicht, dass das mit dem Körper, der danach gekommen ist, oder dass das noch sein kann.
Ja.
Weil Gott unendlich dann ist. Also ich glaube schon, dass diese Menschlichkeit war und dass dieser Tod mit einem göttlichen Körper ja nicht möglich gewesen wäre. Jetzt mal meine These.
Ich glaube, dass auch sein Auferstehungsleib irgendwo dem irdischen Leib vorher ähnlich gewesen sein muss. Die Jünger sind wieder beim Fischen und sie erkennen, dass es Jesus ist. Jesus ist sogar bereit, hier ein Stück Fisch zu essen. Ja. Also wir sehen hier einen Jesus, der mit dem alten Jesus vorher sehr wohl noch irgendwie Ähnlichkeit oder Gleichheit oder Wesenszüge, vielleicht sogar äußere Züge aufweist. Er sagt ja auch, meine Wundmale, Thomas, komm her, greif her, das ist noch sichtbar, das ist noch deutlich
sichtbar.
Ein Geist
hat nicht Fleisch und Bein.
So ist es.
Aber es ist eigentlich sogar überraschend für mich, dass einerseits ähnlich, andererseits aber eben schon anders. Ich überlege, die Emma aus Jünger haben ihn nicht sofort, also keiner erkennt ihn sofort, weil sie nicht damit rechnen, dass jemand, der tot ist, wieder aufersteht. Aber an sich haben die Emma aus Jünger ihn nicht gleich erkannt, die Jünger vielleicht nicht gleich geglaubt. Thomas wollte die Narben spüren und so, genau. Also ich frage mich, ob er physisch, optisch anders ausgesehen hat, aber... Ja,
also bei den Emmaus-Jüngern in Lukas 24 steht, ihre Augen wurden gehalten. Also ich vermute oder ich lese aus diesem kleinen Hinweis heraus, normalerweise hätten sie ihn wieder erkannt oder sofort erkannt, aber nachdem durch göttliches Eingreifen ihr Verständnis oder ihre Augen da irgendwie mit einem Schatten belegt waren, haben sie ihn nicht erkannt. Aber wie er dann das Brot bricht, wie er bei ihnen zum Essen eingeladen ist, da erkennen sie ihn ja doch dann wieder. Ja. Aber gut, ich möchte nur darauf hinweisen, hier sagt Paulus tatsächlich, wir werden so sein wie Jesus nach der Auferstehung. Mit all diesen zusätzlichen Möglichkeiten, die wir jetzt so als irdische Menschen leider nicht haben. Wir werden auch Leute wiedererkennen. Und ich glaube, das kann auch ein Trost sein, wenn wir an verstorbene Verwandte denken. Wir können sie wiedererkennen. Wir wissen, das ist der X oder der Y, den kann ich wiedererkennen. Noch etwas. Du hast hier das ein bisschen anders in deiner Übersetzung gehabt. Bei mir im Vers 20 zu Beginn steht, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Unser Bürgerrecht. Wir haben ja schon in der Lektion ganz am Anfang haben wir gehört, Philippi war so eine römische Stadt. Die Einwohner hatten ein römisches Bürgerrecht, waren also bei den Steuern befreit zum Teil und hatten also da wirklich Privilegien. Ich denke da an die Apostelgeschichte, wo Paulus gefangen gesetzt wird und der Hauptmann sagt, boah, du bist ein römischer Bürger. Ich habe einen Haufen Geld dafür zahlen müssen und du bist es von Geburt an so. Also Bürgerrecht bedeutet etwas. Aber Paulus sagt hier jetzt, wir haben ein Bürgerrecht oben im Himmel. Was bedeutet das?
Ja, dass das die Heimatschein ausstellende Behörde ist. Er ist Bürger, das ist sozusagen seine Nationalität. Mhm. Ich gehöre zum Himmelreich. Ja.
Vom Abraham im Hebräerbrief wird er das ähnlich formuliert. Ne? Also der hat keine irdische Stadt im Auge, sondern das himmlische Bürgerreich.
Ja, gerade im Unterschied jetzt zum Vers 19 noch, wo wir vorher eben festgestellt haben, das waren ja die negativen Vorbilder. Ihr Ende ist das Verderben. Mhm. Und das ist für mich so ein Gegensatz. Das Ende von jemandem, der den schlechten Weg wählt, ist das Verderben und das andere Ende ist der Himmel.
Also. Ich habe mich dann gefragt, was heißt himmlisches Bürgerrecht? Ist himmlisch jetzt nur ein Ort? Das heißt, es ist nicht hier auf der alten Erde, sondern später mal dann im Himmel? Oder ist es vielleicht auch zeitlich konnotiert? Das heißt, jetzt sind wir noch hier auf der Erde, leider ganz irdisch unterwegs, aber später mal in der Zukunft sind wir dann sozusagen im Himmel. Dass vielleicht eine örtliche und eine zeitliche Komponente damit spielt, wenn Paulus davon spricht.
Ich meine, Jesus sagt ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, dieses Reich gibt es vorher schon. Er ist vorher schon der König dieses Reiches.
Ja.
Und gut, manche würden sagen, die Krönung findet vielleicht später statt, aber zumindest dieses Reich, sagt er, es ist nicht von dieser Welt, es ist ein geistliches Reich. Und deswegen, das und es das heißt ja auch, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch gekommen. Deswegen ist es gar kein Widerspruch, glaube ich, wenn wir schon sagen, dass wir heute schon, hier sitzt auch im Präsens, glaube ich, ja. Also, dass sie jetzt schon das Bürgerrecht im Himmel haben, ja.
Also wir haben schon so sicher, sind noch nicht ganz dort, aber wenn man schaut in unserem Pass, da steht es schon drinnen, so nach dem Motto. Ja. Also ich glaube, das ist auch eine gewisse Ermutigung. Ich schlage vor, gehen wir zu Kapitel 4 und lesen wir die Verse 4 bis 7. Lieber Wilhelm, darf ich dich bitten, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7.
Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freue euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Ich schlage vor, dass wir uns da diese paar Verse jetzt so ein bisschen Schritt für Schritt anschauen. Ganz am Anfang, Vers 4, freut euch im Herrn. Was ist Freude im Herrn? Das ist also nicht so ein irdisches Vergnügtsein offensichtlich oder eine Ausgelassenheit. Was meint Paulus? Was ist Freude im Herrn?
Also ich habe es immer so verstanden, dass ich mich freuen soll über das, was der Herr für uns ist, was er für uns getan hat. Und diese Freude sozusagen führt zum ganzen Rest, nicht? Was dann in Vers 5, 6, 7 noch beschrieben wird. Freut euch in dem Herrn. Ich freue mich eben über das, was Gott für mich getan hat. Mhm. Und dass er mich erhält und dass er da ist. Das ist der Grund für meine Freude.
Also Freude ist ja ein Thema im Philipperbrief. Ich glaube, 12-mal kommt es vor, sich freuen als Verb oder Freude als Substantiv. Das ist ein gewisses Thema hier. Bei 4 Kapiteln 12-mal, da kann man sich ausrechnen, wie oft das vorkommt. Ne? Mhm. Bitte.
Ich muss bei diesen Versen immer an einen Prediger denken, der in meiner Jugendzeit mit uns das mal in der Andacht durchgemacht hat. Und der hat uns immer das, also damals das so anschaulich vor Augen geführt. Er hat gesagt, der Paulus lag der in der Hängematte, als er das geschrieben hatte, mit einem kühlen Drink. Nein, er war im Gefängnis. Und das ist irgendwie das, was du jetzt gesagt hast. Also diese Freude, ausgelassene Freude, ist, glaube ich, da nicht die Grundlage dieses Textes gewesen, sondern es war wirklich dieses tiefe Wissen, diese Gewissheit, diese Zufriedenheit, diese Sicherheit, dass er im Herrn geborgen ist, obwohl er in dieser widrigen Situation ist. Also genau das Gegenteil eigentlich von ausgelassener, freudiger Situation.
Eine Art von Freude, die von den Umständen unabhängig ist, sozusagen.
Genau. Die auch sich in Freude und Fröhlichkeit äußern kann.
Ja, ja.
Aber es ist eher diese freudige Grundstimmung, dass alles gut werden wird.
Denk an die Apostelgeschichte, an die Gemeinde in Philippi.
Genau, und dort das, ist es passiert. Ja.
Das ist genau das Geheimnis gewesen da, mitten in der Nacht.
Und, im Gefängnis.
Und dann kommt das Erdbeben und die Fesseln fallen ab und so.
Und die haben gesungen.
Also Loblieder.
Eigentlich ja. Freude,
ja, ja. Genau.
Auch in der Stimmung. Ja.
Schauen wir zum Vers 6. Da steht, seid um nichts besorgt. Darf ich mir da jetzt keine Sorgen mehr machen? Hat der Christ keine Sorgen im Leben zu bewältigen? Wie ist das mit der Sorge? Was meint Paulus da?
Naja, die Sorgen. Die Sorgen sind schon real, nicht? Aber für den Christen sagt er, in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Die Sorge reduziert sich, sobald ich weiß, ich kann damit zu Gott gehen. Mhm. Ich kann ihm, Petrus sagt nicht, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also das ist dasselbe. Natürlich haben wir Sorgen, das ist ja klar. Aber wir haben unsere Sorgen so, dass wir sie zu Gott tragen. Und dadurch machen sie uns nicht kaputt.
Mhm.
Ja.
Also wenn ich als Christ mir nicht Sorgen um meine alten oder kranken Eltern mache, dann bin ich ja kein richtiger Christ, ja, sage ich jetzt einmal. Aber ich glaube, Paulus möchte auch sagen, so wie es Jesus in der Bergpredigt ja auch sagt, macht euch keine unnötigen Sorgen. Ja.
Ich meine, Paulus sagt auch selbst, er hatte die ständige Sorge um die Gemeinden. Mhm. Also da würde sich ja das vielleicht ein bisschen widersprechen.
Ja.
Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob wir dem Text ein bisschen Unrecht tun, wenn wir sagen, das wären jetzt nur die unnötigen Sorgen, weil viele würden sagen, ich mache mir Sorgen, weil sie berechtigt sind. Und vielleicht bin ich zu idealistisch und natürlich dürfen wir uns Sorgen machen, aber das ist ja eine Einladung zu sagen, ihr müsst euch nicht sorgen, weil, also wenn ich diesen Glauben habe, dass Gott alles gut machen wird, und dann, ich frage mich, warum müsste ich mich dann eigentlich noch sorgen? Also,
Also konsequent weitergedacht, hast du schon recht, denke ich. Ja.
Wobei das Gewicht der Sorgen ja trotzdem wahrgenommen werden kann, aber sie werden weitergegeben. Also es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich das jetzt vergleiche mit, ich habe Sorgen, zum Beispiel ich muss etwas bezahlen sozusagen, keine Sorgen zu haben, würde heißen, ich bezahle es nicht, ja, aber es ist ja so, dass ein anderer es für mich bezahlt. Das heißt, die Sorgen haben ihre Berechtigung und sie sind da und sie dürfen auch von mir wahrgenommen werden. Es ist nicht ein Aufruf zur Sorglosigkeit im Sinne von, es ist mir alles egal, aber ich kann es jemandem geben.
Ja, ich meine, ich verstehe Sorge als dieses innere Befinden. Das heißt, wenn ich sage, wenn wir jetzt vom Bezahlen schon reden, ich habe eine Rechnung zu bezahlen in einer Woche und ich weiß, ich habe das Geld nicht, würde ich mir Sorgen machen.
6.000 Euro Steuerschulden.
Ja. Und dann bringe ich das Gott im Gebet und dann wäre es doch eigentlich angebracht, dass ich mich dieser Last befreit fühle. Nicht, dass ich sage, ich kümmere mich jetzt nicht mehr, um das Geld aufzutreiben, das meine ich damit nicht. Aber dass ich nachts gut schlafen kann, weil ich weiß, Gott wird sich kümmern, oder?
Der Schuld, die noch zu begleichen ist.
Ja, genau. Ich denke, dass es so gemeint sein könnte.
Mhm. Ja. In dem gleichen Vers 6 steht ja was vom Gebet und Flehen und Danksagung. Und da geht es irgendwie ums Gebet. Was gehört alles zu einem Gebet dazu?
Ja, ich fand hier interessant, dass vor der Danksagung kein Und steht. Ja? Also wir haben Bitten, Flehen mit Danksagung. Also das Flehen und die Danksagung gehören zusammen. Als wäre gemeint, dass ich für das, was ich bitte, schon danke. Ich weiß nicht. Oder vielleicht, oder vielleicht für was anderes. Es steht nicht direkt da, aber ich fand es interessant, dass es nicht durch ein Und getrennt ist.
Also wenn ich mir so mich zurückdenke an unsere Kinder, wie die noch klein waren, wenn die ein Gebet gesprochen haben, dann haben da sehr viele Bitten stattgefunden und wenig Danksagung, sage ich jetzt einmal. Und wenn ich mich anschaue, dann muss ich mich auch manchmal ganz bewusst daran erinnern, danke doch auch dem lieben Gott für all das, was du vielleicht in der Gefahr stehst zu übersehen an Geschenken Gottes an uns. Ja. Was gehört sonst noch zu einem Gebet dazu? Also bitten und danken ist logisch, gehört dazu. Also ich denke da immer an Philippi, Gefängnis. Sie singen Loblieder. Also Gott zu loben und zu preisen, das fällt mir persönlich auch ein bisschen schwerer, muss ich sagen, eine Bitte zu formulieren. Das geht leicht über die Lippen sozusagen. Ja. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen reflektieren, was beten wir und wie beten wir. Noch eine Frage zu diesem Abschnitt, Vers 7. Da spricht Paulus vom Frieden Gottes. Was heißt Friede? Was heißt Friede Gottes?
Ja, das ist so ein Rundherum-Ding. Das wird ja auch hier so beschrieben, nicht? Der Friede Gottes höher als alle Vernunft und dann bewahre eure Herzen und Sinne. Die Herzen ist nach der biblischen Terminologie, sind das unsere Gedanken. Mhm. Das heißt, der Friede Gottes bringt Frieden in unsere Gedanken. Die Sinne, das ist das wahrnehmbare Leben. Das heißt, du bist mit dem Frieden Gottes rundherum versorgt, in deiner Psyche, Sinne, aber auch in deinen Gedanken, Herzen. Und das bedeutet, dass man also in Christus Jesus den Frieden findet in einer Form, dass man sich wirklich keine Sorgen mehr macht. Also das ist ja schlüssig in sich, das Ganze, was er da sagt, nicht? Das sorgt nicht und der Friede Gottes, das gehört zusammen.
Ich vermute, dass Paulus da auch so ein bisschen hebräisch denkt, nicht so im Alten Testament, Shalom, Friede. Das heißt ja nicht nur, dass gerade kein Krieg oder Kampf stattfindet, sondern das heißt Wohlbefinden, Gesundheit, Ausgeglichenheit, Ausgewogenheit. Es geht mir einfach gut, ja. Das ist dieser Friede. Und ich glaube, das ist das, was Gott für uns möchte. Er will, dass es uns rundherum gut geht. Mhm. Eben auch ohne Sorgen und. Ja. Ja. Lesen wir noch die Verse 8 und 9. Darf ich dich noch einmal bitten, Esther? Verse 8 und 9.
Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein.
Wenn ich da den Vers 8 anschaue, wohllautend, Tugend, das sind so, ja, Wörter, die wir nicht unbedingt so als Begriff in unserem Wortschatz normalerweise verwenden. Wie könnte man das modern formulieren? Wie könnte man das sozusagen einem Menschen, der jetzt nicht mit dieser Bibelsprache vertraut ist, rüberbringen, was Paulus da meint?
Ja, die Modernen sagen, denke positiv. Mhm. So könnte man das ja als Grundansatz sagen, nicht denke positiv. Und das bedeutet also, was den Menschen stärker macht, was ihn ermutigt, das soll es in diese Richtung gehen. Es soll ihn nicht runterziehen, sondern es soll ihn aufbauen, es soll ihm Kraft geben, soll ihm Fundament geben. Und dass wir in dieser Form eben miteinander umgehen und uns nicht gegenseitig kaputt machen und auch uns selbst nicht kaputt machen. Mhm. Nicht, wenn er hier von gerecht, selbstbeherrscht, lieblich, das hat alles schon eine Qualität, aber es hat doch was Ästhetisches. Also das im Englischen heißt no foul language. Nicht, also das muss eine doch erhebende, angenehme Sprache sei, nichts Derbes und so weiter.
Wenn ich so in die Medien schaue, wenn da die Nachrichten geliefert werden im Internet, Radio, wo auch immer, ja, was wird uns berichtet? Dort eine Katastrophe, da ein Krieg und dort noch ein Unglück und die Inflationsrate ist auch hoch, so nach dem Motto, ja. Es sind eigentlich hauptsächlich negative Nachrichten. Wie schafft man es oder wie schaffen wir es, trotz dieser negativen Nachrichten, die auf uns einprasseln, ob wir es wollen oder nicht wollen, positiv von unserer Einstellung zu sein, zu bleiben? Ja, so wie Paulus eben halt sagt, nicht? Denkt über die guten Dinge nach. Wie schafft man das oder wie schafft ihr das?
Sehr schwierig.
Ja, es ist nicht leicht. So einfach.
Ja. Und wir vor allem, was ich habe heute mit einer Schulklasse diskutiert über den Begriff du Opfer. Ja, weil so Jugendliche das ja zueinander sagen, Teenager, du Opfer, das ist so. Und sie haben beteuert, das mache ihnen nichts aus, wenn das ein anderer zu ihnen sagt, weil man das ja eh schon so gewohnt sei. Mhm. Und ich habe dann mit ihnen ein bisschen herausgearbeitet, ob das wirklich so ist.
Was macht das mit mir, wenn ich dauernd das Opfer bin?
Und was einfach rausgekommen ist, ist, dass wir gemerkt haben, wie sehr wir uns an Negatives, an Runterziehendes eigentlich, also das Gegenteil von diesem Vers, gewöhnt haben. In unserem Alltag, in unserem Sprachgebrauch, dass es uns vielleicht tatsächlich nichts ausmacht, weil wir es gewöhnt sind. Und das ist das, was ich so herausfordernd finde auch, als Christ, als Mensch, der sich hochziehen lassen will von Gott eigentlich, dass ich auch spüre bei mir, wo ich eigentlich unsensibel geworden bin und wo ich eigentlich sagen möchte, ich möchte den besseren Weg wählen, auch wenn mir der schlechtere vielleicht nicht mal wehtut, weil ich es gar nicht mehr spüre, weil ich so gewohnt bin. Also das finde ich an dieser Aufforderung, ja, auch heute in dieser Klassendiskussion, es war ganz interessant, war das die größte Herausforderung, das Negative als negativ zu empfinden.
Also es ist eine Art Bewusstsein machen, ne, dass ich dann merke, das ist gar nicht gut, wenn ich so denke oder ticke oder solche Sprüche über den anderen loslasse oder was auch immer. Ich habe mir die Frage gestellt, wie gehe ich damit um, wenn jetzt angenommen, ich bin jetzt in einer Firma, ich bin dort ein kleines Rädchen, der Lehrling, wie wir in Österreich sagen, oder Azubi in Deutschland, ja, und der Chef erzählt jetzt einen, sage ich jetzt einmal, unanständigen Witz. Ja. Ich meine, dann komme ich nicht aus, ja, dann höre ich etwas, was nicht so positiv und gut ist, aber wie soll ich da reagieren? Wie kann ich mich da sozusagen auch innerlich schützen vor dem, was da jetzt auf mich einprasselt, ohne dass ich mich dagegen konkret wehren kann? Wie soll ich da reagieren? Was soll ich da tun? Also was könnte man tun, ne? Um wieder bei Paulus zu sein, um immer nur das Reine, das Liebenswerte, das Wohllautete nachzudenken. Aber ich höre ja was ganz anderes jetzt. Ne?
Ja, ich glaube, da muss man irgendwann dazu stehen, dass man sagt, ich mag das nicht.
Also du meinst einfach offen?
Irgendwann musst du dazu stehen und sagen, das
interessiert mich nicht, das
möchte
auch nicht,
dass das mein Stil ist. Und ich möchte auch nicht, dass in meiner Gegenwart dieser Stil gepflogen wird oder so. Das würde ich einfach sagen. Weil sonst, man wird immer zugetextet mit irgendwas. Du kriegst das nie raus. Hast keine Chance. Und manches zieht einen ja auch selber runter. Also das ist ja nicht so, dass wir unempfindlich sind gegenüber diesen Dingen.
Richtig.
Sind wir überhaupt nicht. Also da glaube ich, das ist einfach eine Art von Denkdisziplin. Dass wir hier einfach sagen, okay, wir empfinden es als segensreich, wenn wir bewusst eben eine gewisse Sprache, eine gewisse Denkdisziplin führen.
Also du würdest das verbalisieren und sagen und du würdest dann aber auch innerlich sagen, okay, da lasse ich den Schranken runter, das will ich nicht zu nahe an mich selbst herankommen lassen. Ja.
Wobei das auch in dem Fall, Esther, den du erzählt hast, für die Jugendlichen durchaus eine Selbstschutzfunktion haben kann. Man lässt sich gar nicht darauf ein, dass man wegen sowas dann verletzt ist, weil sonst wird man dauernd verletzt. Also macht man lieber so grob mit, dann tut es nicht ganz so weh. Aber wenn man sich dann dazu bekennt, hey Leute, wir haben doch einen anderen Stil. Da bin ich dann natürlich anders verletzlich, aber ich habe auch eine andere Erlebniswelt, eine andere Erfahrung, die ich machen kann. Nicht?
Ihr Lieben, ich möchte unser Gespräch für heute hier beenden. Und ich möchte mich noch einmal an unsere Zuschauer wenden. Überlegt einmal, welche Gedanken schießen euch tagsüber so durch den Kopf? Und meine Frage dazu lautet, was tut ihr, welche Strategien habt ihr, um dann ganz bewusst wieder auf positive Gedanken zu kommen, so wie uns Paulus das hier sagt. Ihr dürft das gerne auch in unsere Kommentare schreiben. Lasst uns zum Schluss noch beten. Liebe Esther, darf ich dich bitten?
Unser großer Gott im Himmel, du hast uns so schöne Prinzipien gegeben. Du hast uns so schöne Dinge vorgezeichnet, die uns rausreißen sollen, die uns hochheben sollen. Und wir kämpfen so oft mit den anderen Dingen, mit den Vorbildern, die uns nicht weiterbringen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns einfach immer wieder in unserem Alltag, in unserem Leben, immer wieder diese Gedanken und diesen Wunsch ins Herz pflanzt, auf das Gute zu sehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch für andere dieses Gute zu sein, diese Vorbilder zu sein, die anderen weiterhelfen. Einfach deswegen, weil wir aus unserem Herzen heraus wirklich dir nachfolgen wollen und wir das Gute in unserem Leben haben wollen. Ich möchte dich bitten, dass du uns diesen echten und klaren Wunsch immer in unser Herz gibst. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!